Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal. An einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 10. September 2021, gleich dem 19. Schahriwar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Gesunde Familien«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Irans und Russlands erörtern diverse Themen. Gemeinsame Erklärung der Außenminister der 6 Nachbarländer Afghanistans. Schluss mit der Illusion der Anti-Iran-Resolution der IAEA. Russland wird dagegen stimmen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Irans und Russlands erörtern diverse Themen. Die Außenminister Irans und Russlands haben telefonisch über bilaterale Beziehungen sowie regionale und globale Entwicklungen gesprochen. Hossein Amir Abdollahian und Sergei Lavrov unterstrichen in ihrem Telefongespräch am Donnerstag die Notwendigkeit der Bildung einer Regierung in Afghanistan unter Beteiligung aller Gruppen in dem vom Krieg zerrütteten Land, in dem die militante Taliban-Gruppe angesichts des US-Rückzugs an die Macht gekommen ist. Amir Abdollahian und Lavrov betonten außerdem, dass die neue Regierung Afghanistans eine Regierung sein sollte, die alle politischen Gruppen des Landes vertritt. In diesem Telefongespräch ging es zudem um den russischen Corona-Impfstoff sowie um die in Russland studierenden iranischen Studenten. Der iranische Außenminister erklärte, Teheran erwarte, dass auf der Grundlage früherer Vereinbarungen eine größere Menge an Sputnik-Impfstoffen geliefert wird und dankte der russischen Seite für die Maßnahmen zur Lösung der Probleme in Zusammenhang mit der Rückkehr iranischer Studenten, die in Russland studieren. In Bezug auf das Schicksal des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA und der Wiener Gespräche sagte der russische Außenminister, Russland akzeptiert genau wie Iran keine Änderung im Atomabkommen und fordert die vollständige Umsetzung des Nuklearvertrags. Gemeinsame Erklärung der Außenminister der 6 Nachbarländer Afghanistans. Das pakistanische Außenministerium hat eine gemeinsame Erklärung der Außenminister von 6 Nachbarländern Afghanistans mit Anwesenheit Irans herausgegeben. Das pakistanische Außenministerium veröffentlichte am Donnerstagabend eine gemeinsame Erklärung des jüngsten virtuellen Treffens der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Chinas, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans. In der Erklärung heißt es, die Gespräche der Außenminister der 6 Länder fanden in einer Atmosphäre des gegenseitigen Verständnisses und eines konstruktiven Ansatzes statt. Sie betonten darin den vollständigen Abzug ausländischer Truppen aus Afghanistan und dass die Menschen dieses Landes nun ihre Zukunft selbst bestimmen müssen und dieser Schritt zum Frieden Afghanistans in der Praxis beitragen muss. Die Unterstützung der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität Afghanistans wurde unterstrichen und der Schwerpunkt auf die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes gelegt. Die Zukunft Afghanistans müsse von seinem Volk in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der UN-Charta bestimmt werden, hieß es darin weiter. Die Teilnehmer betonten außerdem, dass das Territorium Afghanistans nicht als Bedrohung für andere Länder angesehen werden sollte. Terrororganisationen wie IS, Al-Qaida, Jundallah sowie Ostturkistan und belutschischen Aufständischen sollte nicht gestattet sein, Afghanistan als einen sicheren Ort für ihre terroristischen Aktivitäten zu wählen. Schluss mit der Illusion der Anti-Iran-Resolution der IAEA. Russland wird dagegen stimmen. Der russische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien fordert ein Ende der Illusion, im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA eine Resolution gegen Iran zu verabschieden. Moskau werde dagegen stimmen. Es darf keine Illusion geben, wenn dem IAEA-Gouverneursrat ein Resolutionsentwurf zu Iran vorgelegt wird, wird Russland dagegen stimmen, sagte Michail Ulyanov am Freitag in einem Tweet. Er verwies auf seinen Tweet am Donnerstag und bekräftigte, dass es keine Notwendigkeit gebe, eine Resolution gegen Teheran zu verabschieden, da dies nicht nur sinnlos, sondern äußerst schädlich wäre. Der führende russische Unterhändler schlug Diplomatie als den besseren Weg vor. In seinem Tweet vom Donnerstag erklärte Ulyanov die jüngsten Spannungen zwischen Iran und der IAEA und sagte, der IAEA-Gouverneursrat müsse beide Seiten auffordern, ihre Probleme zu überwinden. Ich glaube, dass die Gouverneure der Sitzung des Verwaltungsrats Iran und des IAEA-Sekretariat auffordern können und sollten, die aktuellen Probleme zu überwinden und die traditionelle geschäftliche Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten, twitterte er. Der iranische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien, Qasem Gharibabadi, warnte die IAEA ebenfalls am Donnerstag davor, während die Sitzung des Gouverneursrats bevorsteht, kontraproduktive Maßnahmen gegen Iran zu ergreifen mit Weltmächten. Im Februar einigten sich Iran und die IAEA auf eine technische Übereinkunft, wonach Teheran sich bereit erklärte, bei der versprochenen Aufhebung der US-Sanktionen mehr Geduld zu üben, indem die Aufzeichnungen von seinen Atomanlagen 3 Monate lang aufbewahrt werden, um zu sehen, ob die Weltmächte die USA überzeugen könnten, seine rechtswidrigen Sanktionen aufzuheben. Iran beschloss daraufhin, seine freiwillige Umsetzung des Zusatzprotokolls einzustellen, das es der IAEA ermöglichte, kurzfristige Inspektionen in Iran durchzuführen und den IAEA-Inspektoren den Zugang zu den Nuklearanlagen des Landes über das Schutzabkommen hinaus zu verweigern. Tausende Syrer kehren in ihre Häuser zurück, nachdem Terroristen die Stadt verlassen haben. Tausende Menschen kehren in ihre Häuser in der südwestlichen Provinz Daraa zurück, nachdem sich Takfirit-Kämpfer in die von der Türkei kontrollierten Gebiete im Norden des arabischen Landes zurückgezogen haben. Sie begannen in Daraa al-Balad anzukommen, als die Behörden Straßensperren beseitigten, während die Bombenschärfungskommandos Gebiete durchkämmten, die zuvor von Takfiri-Terroristen besetzt waren, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Sana'a. Am Mittwoch drangen syrische Armeeeinheiten in Daraa al-Balad ein und hissten dort die syrische Nationalflagge. Das syrische Militär hat nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti damit begonnen, Gebäude in Wohngebieten zu durchsuchen und nach Waffen und improvisierten Sprengkörpern zu suchen, die von Takfiri-Kämpfern platziert wurden. Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens vom 14. August vereinbarten die Militanten, ihre Waffen in Daraa al-Balad zu übergeben, wo Regierungstruppen in 9 Bezirken Kontrollpunkte einrichten werden. Alle Militanten, die sich weigerten, ihre Waffen niederzulegen, sollten mit Bussen der Regierung in Richtung Norden Syriens oder Jordaniens aufbrechen. Die volle Kontrolle der Regierung über Daraa ist sehr wichtig, da es an die besetzten Golanhöhen grenzt, wo das israelische Regime seit 2011 verwundete Terroristen behandelt, die gegen die syrische Regierung kämpfen. Die Rückkehr des Territoriums unter die Kontrolle der Regierung könnte die oft berichtete Zusammenarbeit zwischen Israel und den Militanten unterbrechen und Tel Avivs Plänen, die Golanhöhen zu annektieren, einen Schlag versetzen. Israelische Siedler zerstören palästinensisches Eigentum in der Stadt Al-Khalil in einer neuen Provokation. Extremistische jüdische Siedler haben palästinensisches Eigentum in der besetzten Stadt Al-Khalil im Westjordanland zerstört, was als routinemäßiger Akt der Provokation gegen Palästinenser in ihrer Heimat angesehen wird. Lokale Quellen sagten am Donnerstag, der Angriff habe sich über Nacht in der Nähe der Ibrahimi-Moschee in der Altstadt von Al-Khalil südlich des besetzten Westjordanlandes ereignet. Arif Jaber, ein Aktivist von Human Rights Defenders, einem Projekt, das Menschenrechtsverletzungen durch die israelische Besatzung in Palästina dokumentieren soll, sagte, Siedler aus der illegalen Siedlung Kiryat Arba hätten palästinensische Häuser und Fahrzeuge im Stadtteil Jaber angegriffen und eine Reihe geparkter Autos verbeult und ihre Fenster einschlagen. Jaber fügte hinzu, dass Anwohner versuchten, die Angreifer abzuwehren, aber israelische Soldaten hätten Tränengas und Blendgranaten abgefeuert, um sie zu schützen. Vorfälle von Sabotage und Siedlergewalt durch extremistische Israelis gegen Palästinenser und deren Eigentum sind im besetzten Westjordanland an der Tagesordnung und werden von den israelischen Behörden nur selten verfolgt. Die Gewalt der Siedler umfasst unter anderem Brandanschläge auf Eigentum und Moscheen, Steinwürfe, das Entwurzeln von Feldern und Olivenbäumen, Angriffe auf ungeschützte Häuser. Al-Khalil, Heimat von rund 160.000 Palästinensern und etwa 800 israelischen Siedlern, ist seit langem ein Brennpunkt der Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten. Putin, USA haben die Welt mit einem Chaos in Afghanistan verlassen, das aufgeräumt werden muss. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, die Experimente der USA mit dem Aufbau einer sogenannten Demokratie in Afghanistan hätten zu nichts anderem als Chaos geführt. Und jetzt müsse die Welt das Chaos beseitigen. Er machte die Bemerkungen am Donnerstag während der Eröffnungszeremonie des 13. BRICS-Gipfels, der virtuell von Indien ausgerichtet wurde. Die derzeitige chaotische Situation in Afghanistan, sagte er, ergebe sich direkt aus unverantwortlichen Versuchen, von außen fremde Werte durchzusetzen und der Absicht, eine sogenannte Demokratie aufzubauen. Dies geschah, ohne die Geschichte oder die Traditionen, denen die Menschen in Afghanistan gefolgt sind, zu berücksichtigen, sagte er. Dabei müssen wir die in der UN-Charta verankerten Grundprinzipien des Völkerrechts einschließlich der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten und der Achtung der Souveränität strikt einhalten. Es sei auch darauf hingewiesen, dass eine fortschreitende Entwicklung der internationalen Beziehungen nur durch die Gewährleistung der Koexistenz von Staaten mit unterschiedlichen politischen und sozialen Systemen möglich sei, was Washington auch in Bezug auf Afghanistan nicht beachtet habe. Immer noch unter Bezugnahme auf die Vereinigten Staaten und das westliche Militärbündnis der NATO verurteilte das russische Staatsoberhaupt sie weiter dafür, dass sie Afghanistan nach der Anstiftung des Chaos im Stich gelassen haben. Die Erschaffer dieser Experimente haben jetzt nachgegeben und das Volk sich selbst überlassen, sagte er und verwies damit auf Washingtons blitzartigen Rückzug aus dem zentralasiatischen Land. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 20 Grad, Mashhad 19 Grad, Isfahan 25 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Assor mit dem Titel Vatan, das heißt Heimatland.
Ey Vatan, ey Mader Tarikhsaz, ey Mara bar Khaket o Ruy Niyaz, ey Kavir to Behesht Jan man, Ishq Javidan man. ای ز تو هستی گرفت ریشم نیست جز اندیشت اندیشم آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن کاوه آهنگری ضحاک‌کش اتک دشمن افکنی ناپاک‌کش رخشی و رستم بر او پادر رکاب تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. ستیغ و صخره و دریا و خامون، سایند رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن از استبداد و از کین، به خون گرد گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی سپاه جان یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes und herzlich willkommen. Die Reise in der Provinz Hamedan geht heute weiter. Bleiben Sie bei uns. Die Pracht und Stärke der alten iranischen Zivilisation ist von daher für Historiker und Archäologen von großem Interesse, weil sich diese Größe in allen Aspekten der Kunst und Kultur widerspiegelt. Die Stadt Hamedan ist Teil dieser großen Zivilisation. Neben 3000 Jahren alten Denkmälern trifft man auf Moscheen und Bauwerken aus der islamischen Ära und auf Grabstätten von hervorragenden Wissenschaftlern, Gelehrten und Dichtern wie Avicenna und Babatahir Orion. In diesem Teil der Sendung möchten wir das Leben und das Denkmal von Avicenna, diesem außergewöhnlichen Wissenschaftler, näher erläutern. 370 im Mondkalender bzw. 980 im christlichen wurde in Bukhara, damals noch persisches Territorium, ein Kind geboren, das zum Wegweiser der menschlichen Wissenschaft wurde. Sein Licht erhellte die Welt für Jahrhunderte. Es war der große und geniale Wissenschaftler Abu al-Sina. Er war ein Muslim, ein tiefdenkender Wissenschaftler, der erhebliche Fortschritte in der Koranlehre machte. Seine Fortschritte bezogen sich zudem auf Medizin, Philosophie, Geometrie, Mathematik, Logik und Astronomie, in denen er die höchsten Stufen des Wissens erreichte. Sein Talent und seine Genialität erlaubten ihm eine rasante wissenschaftliche Karriere. Mit 16 unterrichtete er die Ärzte und Wissenschaftler seiner Zeit und zählte selbst zu den bekanntesten Ärzten. Avicenna überragte alle muslimischen Ärzte und Philosophen. Im Westen galt er lange Zeit als Fürst der Mediziner. Im Orient ist bis heute sein Einfluss auf die Medizin spürbar. Der Name Avicenna und sein Wirken sind überall und zu jeder Zeit in der islamischen Welt, wo Wissen von Vorrang war und ist, zu sehen. Seine Werke, besonders in der Medizin, überragen alle anderen. Sie umfassen über 180 Werke in verschiedenen Wissensbereichen. 15 seiner Werke befassen sich mit Medizin. Das wichtigste ist der Kanon. In der islamischen Welt ist es das meistgelesene Medizinwerk. Der bekannte Historiker Georgi Zeidan schreibt über den Kanon: Es ist ein umfassendes Nachschlagewerk für Medizin und Pharmakologie. Dr. Max Mirhoff nannte den Kanon ein Meisterwerk der Medizin aus der islamischen Welt. In dieser medizinischen Enzyklopädie werden Physiologie, Gesundheit, Krankheiten, Behandlungen und Wirkung von Kräutern auf neuartige Weise beschrieben. In diesem Werk fasst Avicenna theoretische sowie praktische Grundsätze der Medizin zusammen, sodass es bis heute als eines der wichtigen Nachschlagewerke der Medizin gilt. Mirhoff schreibt anderswo über den Kanon: Ende des 15. Jahrhunderts erlebte das Buch in Europa 16 Neuauflagen. Im 16. Jahrhundert waren es 20 Neuauflagen. Die Bedeutung des Buches ist aus diesen Zahlen deutlich ersichtlich. Der französische Arzt, Soziologe und Historiker Gustave Le Bon, 1931 verstorben, kommentierte die Arbeiten von Abu al-Sina. Die Werke von Avicenna wurden in allen wichtigen Sprachen der Welt übersetzt. Für 6 Jahrhunderte waren sie die Ausgangslage und Grundsatz der Medizin. Besonders in den Schulen Frankreichs und Italiens waren ausschließlich diese Bücher zum Medizinstudium zugelassen. Abu al-Sina verstarb mit 58 Jahren. Er wurde in der Stadt Hamedan, ein Zentrum für Wissenschaften in damaligen Zeiten, beigesetzt. Sein Grab befindet sich auf dem Bou al-Sina-Platz im Stadtzentrum Hamedans. 1997 wurde es als Nationaldenkmal unter Schutz gestellt. Das Grabdenkmal besteht aus einem hohen Turm im Stadteingang. Die Anlage wurde auf einem riesigen Felsen des Alwand-Gebirges gebaut. Die Anlage genießt eine ruhige, spirituelle Ruhe. Der Turm besteht eigentlich aus 12 soliden Säulen, die in einer konischen Kuppel enden. Das ursprüngliche Bauwerk stammt aus der Zeit der Katscharen. 1951 hat der Bund Nationaler Denkmäler zum 1000-jährigen Geburtstag Abu al-Sinas beschlossen, ein neues Bauwerk zu errichten. Plan und Architektur wurden von dem Ingenieur Hushang Sehun nach dem Stil der Epoche, in der Abu al-Sina selbst lebte, entworfen. Dabei bediente sich der Architekt der Architektur des ältesten islamischen Baudenkmals, nämlich des Gombad-e-Korvus-Turmes in der gleichnamigen Stadt.
Das Grabmal von Avicenna ist eine Mischung der altpersischen und der nachislamischen Architektur in Iran. Der Einfluss des traditionellen Architektur Irans ist deutlich zu beobachten. Der Turm ist inspiriert vom Gumbad-e-Korvus-Turm, die Grünanlage repräsentiert iranische Gärten, die Wasserfontänen zeigen die traditionellen Badehäuser mit Fassaden und Felsengestein, die vom Granit des Alwand-Berges gewonnen wurden und die antiken Paläste Irans darstellen. Die neue Grabstätte wurde 1954 fertiggestellt. Der südliche Saal wird heute als Münzen-, Ton-, Bronze- und Fundstücken-Museum benutzt. Die Ausstellungsstücke stammen aus Jahrtausenden vor Christus und aus der nachislamischen Zeit. Im nördlichen Saal ist eine Bibliothek mit 8000 handgeschriebenen und gedrückten iranischen und ausländischen Büchern eingerichtet. In einigen Pavillons sind Werke Avicennas und weiterer Dichter und Gelehrten aus Hamedan ausgestellt. Ein Garten umgibt in einem Halbkreis das Grabmal. Im östlichen Flügel befindet sich eine Statue von Avicenna mit einem Buch in der Hand. Wenn man die Grabstätte betritt, ziehen die 12 Säulen sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Das Grab befindet sich im Zentrum dieser Säulen. Ein Marmorstein bildet den Grabstein. An den Innenwänden oben sind auf 40 Marmortafeln 20 Verse aus der bekannten Einie-Kasside in Schönschrift eingearbeitet worden. Bei den Versen handelt es sich um Gedichte von Avicenna über Philosophie. In feinster literarischer Manier schildert er in den Versen die Stationen des menschlichen Geistes und die Verbindung mit dem physischen Körper. Die spirituelle Atmosphäre verstärkt die Wirkung dieser Zeilen auf jeden Besucher. Es ist angebracht, auch über den bekannten Dichter und Mystiker aus dem 11. christlichen Jahrhundert, Baba Taher Orion, etwas zu berichten. Baba ist die Bezeichnung für Weisen. Orion bedeutet entblößt und nackt. Damit wird gemeint, dass er sich von allen materiellen Bindungen freigemacht hat. Baba Taher gehört zu den bekanntesten Dichtern von Zweizeilern. Seine Gedichte im Dialekt der Loren gesprochen haben nach dieser langen Zeit ihren Reiz nicht verloren. Von Baba Taher sind auch andere Gedichte erhalten geblieben. Seine Gedichtsstücke, Ghazalen, seine Aphorismen in Arabisch und sein Buch Schicksal zählen zu seinem Lebenswerk. In seinen arabischen Aphorismen schildert er seine mystischen Gedanken, seine Andacht und die Freude, Liebe und Enthusiasmus. Insgesamt sind es 420 mystische Gedankenzüge in 50 Kapitel. Sie werden mit Behandlungen verschiedener Themen abgeschlossen. Seine Grabstätte im Norden der Stadt Hamedan wurde immer wieder renoviert. Ursprünglich stammt sie aus dem 6. Jahrhundert nach der Hedra. Es ist ein achteckiges Ziegelsteingebäude. In der Herrschaftszeit von Reza Shah stand hier noch ein anderes Ziegelsteingebäude. Bei Renovierungsarbeiten fand man eine türkisfarbene Kachel aus dem 7. Jahrhundert nach der Hijra. Darauf sieht man die Kufi-Schrift und Koranverse. Die Kachel wird im Iran-Bastan-Museum aufbewahrt. Das neue Gebäude wurde 1965 vom Bund Nationaler Denkmäler und der derzeitigen Stadtverwaltung Hamedans gebaut. 1997 wurde es auf die Liste nationaler und historischer Denkmäler Irans gesetzt. Um das Gebäude legte man eine riesige Grünanlage an. Das wär's dann wieder einmal für heute. Wir werden uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit treffen und hören. Khuda Hafiz.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Ghorbani mit dem Titel Azman Begzar, auf Deutsch Wende dich ab von mir.
شعری غم انگیزم از من بگذر سر تا به پا عشقم دردم سوزم بگذشت در آتش شب چون روزم غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر. بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم. بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم. بسوزم در غم این عشق بی حاصل بسوزم. بگذر از من تا بسوزم دل بسوزم در غم این عشق بی حاصل بسوزم. غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر. غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر. غمگین چو پاییزم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
Liebe Hörerfreunde, unser heutiges Thema lautet berufliche Tätigkeit der Eltern, insbesondere der Mütter. wir in unserem Beitrag immer wieder sagten, ist die Familie die erste Gemeinschaft, in der Kinder eine Erziehung erfahren. Allerdings ist dabei die Rolle der Mutter von größerer Bedeutung als die des Vaters. Kinder übernehmen von ihren Eltern charakterliche Merkmale. Die Eltern beeinflussen ihr Persönlichkeitsbild. Die Liebe der Eltern zum Kind verhilft diesen zur Entfaltung und Reife. Wie Untersuchungen zeigen, kommen Kinder mit höherem Intelligenzquotient normalerweise aus einem warmen Zuhause. Kinder brauchen nicht nur Nahrung, Kleidung und Unterricht, sondern auch Sicherheit und Liebe. Eltern müssen also diese Bedürfnisse decken, damit ihre Kinder gesund bleiben und Selbstvertrauen besitzen. Es gehört zu den Rechten eines Kindes gegenüber seinen Eltern, von ihnen Liebe und Erziehung zu erfahren. Nur auf diese Weise kann ein Kind die Fähigkeit erlernen, mit anderen Menschen gesunde Beziehungen aufzunehmen und später einmal selber eine liebevolle Mutter bzw. ein liebevoller Vater zu werden. Es ist die Mutter, die als erstes das Bedürfnis des Kindes nach Sicherheit und Liebe stillt. Doch vor allen anderen Mitgliedern der Familie trägt auch der Vater zur Stillung dieses Bedürfnisses bei. Deshalb ist die liebevolle Gegenwart beider Eltern sehr wichtig. Nun aber möchten wir die Berufstätigkeit der Eltern und die Folgen für die Kinder besprechen. Wegen ihres Berufes können Eltern weniger Zeit mit den Kindern verbringen. Manchmal sind beide Eltern zur gleichen Zeit auf der Arbeit. Manchmal teilen sich Vater und Mutter ihre Arbeitszeit so, dass immer einer von ihnen zu Hause bei den Kindern sein kann. Die Berufstätigkeit beider Eltern hat auch positive Aspekte. Wenn zum Beispiel der Ehemann wegen Berufstätigkeit seiner Frau ihr bei Bewältigung des Haushaltes hilft, so können die Kinder daraus Gemeinschaftsgeist und Zusammenarbeit lernen. Die heutigen Lebensformen haben sich geändert und es besteht ein Bedürfnis der Teilnahme der Frauen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich. Außerdem ist ihr wissenschaftliches und Ausbildungsniveau gestiegen. Die Frauen möchten oft gerne berufstätig sein und ein größeres Einkommen haben. Was uns in unserem heutigen Beitrag verstärkt interessiert, ist die Berufstätigkeit der verheirateten Frau und Mutter und die Folgen für die Familie. Wie Untersuchungen zeigen können, in vielen Fällen Mütter, wenn sie die entsprechenden Kräfte und Eignungen besitzen, besser die emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder erfüllen, wenn sie nicht berufstätig sind. Eine Mutter, die mehrere Stunden außer Hause tätig war, ist müde, wenn sie nach Hause kommt und kann ihre Aufgabe als Mutter nicht ausreichend genug erfüllen. Die Kinder, die sehnlichst auf die Rückkehr der Mutter gewartet haben, begegnen einer müden Frau, die nicht mehr die erhoffte emotionelle Beziehung zu ihren Kindern herstellen kann. Zumal der Haushalt auf sie wartet und sie diesen zumeist alleine bewältigen muss. Es ist klar, dass die Berufstätigkeit der Mutter, insbesondere bei Ganztagsarbeit, viele Schwierigkeiten in der Familie und besonders für kleine Kinder hervorruft. Ganztägige Berufstätigkeit der Eltern fügt der Familie den größten Schaden bei. Eltern können nicht die erforderlichen Gefühlsbeziehungen zueinander und zu den Kindern aufbauen. Das Zuhause wird zu einem Ort, an dem sie sich von der ermüdeten Arbeit außerhalb des Hauses ausruhen. Sie können ihren Kindern nicht mehr die nötige Liebe erweisen, sondern reagieren sogar manchmal aggressiv auf sie. Besonders belastet ist die berufstätige Frau. Sie muss mehr arbeiten, denn die Arbeit außerhalb und zu Hause summiert sich. Dadurch steht sie physisch und psychisch verstärkt unter Druck und unter diesem Zustand leiden besonders die Kinder.
Verheiratete Frauen, die berufstätig sind, haben weniger Gelegenheit, sich auszuruhen und die Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen, gestaltet sich nicht so glücklich, wie erwünscht. Obwohl die Kindheit für die emotionelle Entwicklung sehr wichtig ist, kann die überarbeitete Mutter nicht die dazu notwendige Liebe geben. Das Fehlen der Mutter führt insbesondere in den ersten 3 Lebensjahren beim Kind zu zahlreichen Problemen. Die Psychologen sagen, der Mindestschaden bei Kindern unter 2 Jahren, der durch das Fehlen der Mutter zu Hause entsteht, ergibt sich daraus, dass sich ihr Vertrauensgefühl nicht richtig entwickelt. Dieses fehlende Vertrauen zu anderen behindert auch den Entwicklungsprozess in den darauf folgenden Phasen. Der iranische Psychologe Dr. Bashiri schlägt vor, wenn die Eltern sich so abstimmen können, dass sie nicht zur gleichen Zeit arbeiten, so können die negativen Folgen des Fehlens der Mutter auf ein Minimum verringert werden. Dies setzt jedoch voraus, dass der Vater, wenn die Mutter nicht zu Hause ist, aktiv eine emotionelle Beziehung zu den Kindern herstellt und sich an der Arbeit im Haushalt mitbeteiligt. Dennoch muss man die Tatsache akzeptieren, dass die Berufstätigkeit der Mutter, auch wenn sie Vorzüge hat, wie die verbesserte finanzielle Lage, höhere gesellschaftliche Position und Bestätigung ihrer Fähigkeiten, unerwünschte Wirkung auf die Kinder hat, wenn nicht richtig geplant wird und die Interessen der Familie nicht richtig ins Auge gefasst werden. Angesichts der wichtigen Pflichten der Frauen als Ehefrau und Mutter scheint es notwendig, dass Rahmenbedingungen aufgestellt werden, damit berufstätige Frauen gesetzlich unterstützt und geschützt werden. Der Islam beachtet die besondere körperliche und seelische Beschaffenheit der Frau und ihre wertvolle Bedeutung für die Familie. Er liefert daher Grundsätze für die Berufstätigkeit der Frau. Erstens hat Gott im Heiligen Koran den Frauen das Recht auf Eigentum zugesprochen. Das heißt, Frauen können einer Erwerbstätigkeit nachgehen und eigenes Eigentum erwerben. Das Eigentumsrecht der Frauen hat der Islam schon damals ins Auge gefasst, während noch vor 100 Jahren sogar in einigen westlichen Ländern den Frauen dieses Recht abgesprochen wurde. Im Islam sind Mann und Frau wirtschaftliche Tätigkeiten erlaubt. Wenn der Koran zur Kultivierung und zur Arbeit aufruft, richtet sich sein Aufruf an alle und nicht nur an die Männer. Auch wenn die Frauen einer geeigneten Erwerbstätigkeit nachgehen können, bleibt es immer Pflicht der Männer, für den Unterhalt der Familie aufzukommen. Religionsrechtlich und gesetzlich gesehen sind die Männer für die Versorgung der Familie verantwortlich und die Frauen betrifft in dieser Beziehung keine Verpflichtung. Dennoch steht ihrer Erwerbstätigkeit bei Absprache mit ihrem Ehemann nichts im Wege. Die islamischen Lehren über die Beziehungen in der Familie unterstreichen den Schutz der Familie und das gute Familienmilieu. Daher sollte eine Frau einen Beruf wählen, der sie körperlich und seelisch nicht überfordert. Außerdem darf ihr wichtige, unersetzliche Aufgabe als Mutter und Erzieherin nicht unter ihrer Berufstätigkeit leiden, denn jedes Kind braucht eine fröhliche und gesunde Mutter.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.